Wir möchten uns Gottes Wort wieder neu zuwenden an diesem Morgen. Und wir haben schon einmal heute aus dem Leben des Petrus gehört, von Günther in der Schriftlesung. Und wo wir heute Morgen auf das Lukas-Evangelium schauen, Lukas Kapitel 5, finden wir eine in gewisser Weise ähnliche Situation, die aber auf der anderen Seite auch eine ganz andere ist, denn hier sehen wir Petrus, wie er Jesus zum ersten Mal begegnet. Hier finden wir seine Berufungsgeschichte und zusätzlich finden wir eine kleine weitere Episode, die Heilung eines Aussätzigen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und gemeinsam auf Gottes Wort hören. Lukas Kapitel 5, Verse 1 bis 16. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmengen vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, das ist Petrus, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan haben, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, zu kommen und ihnen zu helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Und es geschah, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und er gebot ihm, es niemand zu sagen. Geh aber hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Amen. Das ist Gottes Wort. Dürft ihr euch gerne wieder hinsetzen. Glaubst du, dass es möglich ist, dass wir Gott wirklich begegnen? Glaubst du, es ist möglich, Gott zu begegnen? Wenn du dir mal Gedanken darüber machst und wenn wir bei dieser Frage mal kurz stehen bleiben, realisieren wir, wie wichtig diese Frage ist. Glauben wir, dass wir Gott wirklich begegnen können? Und wenn wir Gott begegnen können, was für einen Unterschied macht es in unserem Leben? Wie verändert es uns? Wie sollte es uns verändern? Wie hat es andere verändert, die diese Begegnung erlebt haben? In unserem Predigttext, ihr habt es gerade schon gehört, sehen wir zwei Männer, die Jesus begegnen. Zwei Männer, die Jesus treffen und eigentlich scheinen sie gar nicht so viel gemein zu haben. Die Umstände sind anders. Aber wenn wir dann genauer hinschauen, sehen wir, da gibt es doch einige Gemeinsamkeiten. Und deswegen wollen wir uns diese Erzählungen nicht nacheinander anschauen, sondern wir wollen sie uns parallel betrachten. Und wir werden in diesen zwei Begegnungen mit Jesus sehen, zuerst einmal, wie Jesus uns begegnet, das ist unser längerer Punkt, was Jesus uns zuspricht und dann, wozu Jesus uns beruft. Also, wie wir Jesus begegnen, was uns Jesus dann zuspricht und wozu er uns daraufhin beruft. unser erster Punkt, wie Jesus uns begegnet. Vielleicht habt ihr euch etwas gewundert, wenn ihr auf die Episode, die wir letztes Mal schon uns angeschaut haben, nochmal zurückschaut, dass wir hier an dieser Stelle auf einmal von der ersten Begegnung, so scheint es, zwischen Jesus und Petrus lesen. Denn vorher war er schon, Jesus, im Haus der Schwiegermutter des Petrus. Aber solche Anordnungen, falls ihr euch wundert, gibt es tatsächlich bei Lukas häufiger und er ordnet seinen Bericht nicht immer strikt chronologisch. Aber auf jeden Fall finden wir hier diese erste Begegnung zwischen Jesus und Petrus. Und in Kapitel 5 oder in Kapitel 4 haben wir gesehen, Jesus ist ausgesandt, das Reich Gottes zu predigen, zu verkündigen. Und genau da finden wir ihn auch wieder zu Anfang von Kapitel 5. Er predigt das Gute, die gute Botschaft vom Reich Gottes. Und hier verschiebt sich dann aber der Fokus. Wir sehen immer wieder die Volksmengen, denen Jesus predigt. Aber hier verschiebt sich der Fokus und wir sehen, die Konzentration ist gerichtet auf diese eine Begegnung zwischen Jesus und diesem Mann Simon Petrus. Und weil sich Jesus, wir können uns das irgendwie gut bildlich so vorstellen, es wird uns gut beschrieben, Jesus befindet sich am See Genezareth, am Ufer. Und um vermutlich die Volksmenge besser zu sehen, setzt er sich auf das Boot, fährt etwas auf den See und setzt sich dort, wie es üblich war, hin, um zu lehren. Und er setzt sich nicht nur in ein Fischerboot, sondern eben in das Fischerboot eines Mannes namens Simon. Und Simon, wir wissen, ist der spätere Große, einer der größten von allen Aposteln. Einem der wichtigsten Lehrer der Gemeinde überhaupt. Einer der wichtigsten Zeugen in der frühen Kirche für Jesus. Aber wo nahm es seinen Anfang? Es nahm seinen Anfang in seinem Fischerboot. Hier, als er seinem täglichen Handwerk nachging als Fischer, begegnet er Jesus. Und hier können wir mal für einen kurzen Moment innehalten und stehen bleiben an dieser Situation, denn ich glaube, hier sehen wir, wie an so vielen anderen Stellen in der Heiligen Schrift, was sich hinter diesem Bericht implizit verbirgt. Und das ist Gottes Souveränität, dass Gott alle Ereignisse, Momente und Entwicklungen im Leben von uns allen in seinen Händen hält. Es war nicht zufällig, dass Jesus sich auf einmal in diesem Fischerboot von einem Simon Petrus befand und dass es gerade dieser Mann war, durch den später das Evangelium in alle Welt sich ausgebreitet hat. Gott hat alle Fäden in seinen Händen und das nicht nur irgendwo da draußen, sondern eben auch in unserem Leben, in meiner Situation. Es war Gottes gute Absicht, einen für uns völlig an sich irrelevanten Menschen im ersten Jahrhundert, vor 2000 Jahren, am See Genezareth, der seinem sehr gewöhnlichen Handwerk nachging, zu nutzen, damit die gute Botschaft, die die ganze Welt betrifft, unter alle Nationen kommt. Gott nimmt immer wieder das Unbedeutende, das, was nicht gerade menschlich gesehen hervorsticht, um sein Werk zu vollbringen. Ich glaube, wir können uns niemals genug an dieser Wahrheit aufhalten. An dieser Wahrheit aufhalten, um uns daran zu erfreuen und darüber in Staunen zu kommen, wie souverän Gott ist und welche Momente im Alltagsleben, die uns unbedeutend erscheinen, wie er sie bewusst nutzt, um sein Werk zu erfüllen. Und am Ende staunen wir natürlich dann nicht darüber, dass wir es geschafft haben, oder für Petrus, dass er es geschafft hat, er wusste, wer er vor Gott war, das werden wir gleich noch sehen, sondern es deutet darauf hin, wie groß Gott ist in dem, was er macht. Durch unbedeutende Menschen. Jesus begegnet also Petrus beim Fischen. Und es ist etwas zu viel gesagt, denn wir sehen, es ist gar nicht so viel Fischen, was hier stattfindet. Denn wir lesen, Petrus kehrt eben gerade erst von einer Nacht des Fischens, das war damals üblich, dort wurden Fische gefangen. Er kehrt zurück und diese Nacht war nicht besonders erfolgreich, sie war ernüchternd. Und er natürlich existenziell hängt an diesem Beruf und hängt an den Erträgen dieses Berufes. Von daher ist es wirklich von Bedeutung. Und nach dieser Erfahrung, also Petrus kommt von dieser ernüchternden Erfahrung zurück und er ruft ihn, Jesus ruft Petrus zu sich, beziehungsweise er gibt ihm einen Ratschlag. Er sagt, hör mal auf mich, geh es doch einfach nochmal an. Er gibt ihm einen Tipp. Und wir müssen uns das so vorstellen, der erfahrene Fischer hat gerade eine schlechte Nacht erlebt, einen schlechten Arbeitstag sozusagen, und lässt sich jetzt von diesem Zimmermann, der Jesus ja war nach menschlichem Standard, lässt sich jetzt von diesem Zimmermann sagen, was er besser machen soll oder was er tun soll, um es besser zu machen. Vielleicht kennst du Situationen, wenn ihr euch die Situation mal so vorstellt, in eurem Leben, wo jemand, der sichtlich weniger Kompetenzen hat auf deinem Gebiet der Expertise, die du hast, vielleicht in deinem Beruf, jemand, der sichtlich weniger Kompetenzen hat, gibt es dir einen Tipp und nicht nur zu einem beliebigen Moment, sondern gerade dann, wenn du vielleicht gescheitert bist und es nicht so gut funktioniert hat bei dir. Klappt nicht immer so ganz gut, was die Beziehung angeht zwischen den zwei Personen. Es führt leicht zu Verstimmungen, aber so trägt es sich hier zu. Ein Zimmermann sagt einem Fischer, was er tun soll, um erfolgreich zu sein. Aber Petrus' Reaktion auf Jesus ist dann eben nicht das, was wir erwarten würden, wenn uns diese Situation in unserem Leben vergegenwärtigen. Weil er sagt in Vers 5, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, okay? Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Also egal, was Petrus zu diesem Zeitpunkt schon über Jesus weiß, er hat ihn schon beim Lehren vermutlich zugehört, egal, was er weiß von Jesus, seine Bereitschaft, diesem Ruf zu folgen, zeigt uns, dass er gerade die richtige Haltung hat, die es gegenüber Jesus braucht. Weil Petrus ist bereit, sich selbst zu demütigen und seine Kompetenzen sozusagen sausen zu lassen oder sein Bestehen darauf, dass er es objektiv besser wissen sollte, sausen zu lassen und zu sagen, wenn du es sagst, dann mache ich es. Wenn du es sagst, dann probiere ich es nochmal. Was für ein wunderbares Statement. Auf dein Wort hin. Das Sicherste und Beste, was du in deinem Leben tun kannst, ist Gott beim Wort zu nehmen. Jesus beim Wort zu nehmen. Das Sicherste und Beste. Ich hoffe, dass wir alle Menschen in unserem Leben haben, die uns jetzt gleich direkt in den Kopf kommen, wenn wir darüber nachdenken, die vertrauenswürdig sind. Menschen, deren Ratschlag wir intuitiv geneigt sind zu vertrauen. Menschen, deren Wort wir vertrauen und auf die wir uns verlassen können. Gerade dann, wenn es eben knifflig wird, wenn wir einen Ratschlag brauchen oder wenn es eine riskante Situation ist, wenn wir nicht weiter wissen, dann gehen wir zu dieser Person und die Person gibt uns aus ihrer Weisheit und Erfahrung und aus ihrer Liebe zu uns einen Ratschlag und wir sind geneigt zu sagen, wenn du es sagst, ich vertraue deinem Wort, ich vertraue dem, was du sagst. Hoffentlich haben wir alle solche Menschen in unserem Leben. Aber wie viel mehr, wie Petrus uns das hier schön zum Ausdruck bringt, wie viel mehr muss das der Fall sein, wenn Jesus spricht? Mögen wir alle zu Jesus blicken und sagen, Herr, wenn du es sagst, dann will ich es wagen. Wenn du es sagst, dann kann ich all die anderen Weisheiten, die ich habe und auf die ich so gerne bestehe, meinem menschlichen Stolz, dann kann ich all das fahren lassen. Dann zählt nur noch, was du sagst. Dann ist dein Wort alles, was ich brauche. Wenn Jesus spricht, will ich bereitstehen. Dann will ich auf sein Wort hören. Und Petrus wird nicht enttäuscht. Und nicht nur er, sondern auch die Umstehenden. Auf Jesu Wort hin sehen wir in Vers 6, wie die Netze reißen vor lauter Fischen. Und es ist kein Zweifel, dass es sich hier um ein übernatürliches Eingreifen Jesu selber und letztlich Gottes selber handelt. Entweder erklären wir das Wunder so, dass Jesus wusste, wo die Fische zu finden waren und er konnte Petrus dahin führen. Oder er hat das Geschehen so gelenkt mit seiner Willenskraft, als der Herr über die Natur, dass er Petrus es erlaubt hat, so einen Fischfang zu verbuchen. Also auf eine enttäuschende Nacht folgt ein nie dagewesener Erfolg. Was für ein Kontrast. Aber wie reagiert Petrus? Und das ist der Punkt in Vers 8. Schaut das mal an. Als aber Simon Petrus es sah, wow, was für ein Wunder, was für ein Erfolg, was für ein Erfolg für mein Geschäft, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Also er ist mit dieser offensichtlichen Wundertat überwältigt, aber wozu führt es Petrus? Es führt ihn zur Selbsterkenntnis. Auf einmal geht es ihm gar nicht mehr um die Fische, sondern auf einmal geht es ihm um seine Beziehung zu Jesus, zu dem, der dieses Wunder vollbracht hat. Und das führt ihn darauf hin zurück, ein Selbstbekenntnis abzulegen. Ich bin ein sündiger Mensch. Petrus lädt sich aus der Gegenwart Jesu aus. Er weiß, er sollte hier nicht sein. Geh weg von mir. So eine unerwartete Reaktion. Ihm wird auf einmal bewusst, vor wem er steht. Er hatte vor, wie gesagt, schon auf seine Lehre gehört. Er hat Jesus lehren hören. Aber auf einmal begegnet er ihm von Angesicht zu Angesicht und ist ausgesetzt dieser Kraft, die Jesus hat. Und das führt ihn zu einem Rückschluss in Bezug auf sich selbst. Es bereitet ihm Angst. Petrus hatte Jesus ja eben schon gehört, aber nach diesem Fischfang wird ihm erst recht bewusst, wer in seinem Boot sitzt. Und so kann es auch uns gehen. So kann es auch uns gehen. Und wie zeigt sich das in unserem Leben? Vielleicht wachsen wir auf in einem christlichen Kontext, in einer kirchlichen Kultur und wir haben überall um uns herum Hinweise auf Jesus, auf den Glauben, auf die Bibel. Aber obwohl wir all dem ausgesetzt sind, bewirkt es keine wirkliche Veränderung. Es ist alles nur Wissen, aber es ist kein Erkennen. Es bewirkt keine Veränderung. Bis es dann zu diesem Punkt kommt, an dem wir Jesus auf einmal von Angesicht zu Angesicht begegnen. Bis wir erkennen, wer er wirklich ist. Und dann auf einmal stellt sich unser eigenes Leben als das ganz anderes dar. Dann wird uns auf einmal bewusst, wenn die Masken fallen, wer wir sind. Dass wir vielleicht nicht der nette Typ sind, von dem wir uns eingebildet haben, dass wir es sind. Oder das anständige Mädchen von nebenan. Wie auch immer unser Selbstbild so aussieht, dass wir uns vor Gott und vor anderen oder vor uns selber errichtet haben. Wenn wir Jesus begegnen, verfällt dieses Selbstbild und dann stellt sich unser Herz auf einmal als zutiefst von Sünde durchdrungen heraus. Seht mal, das ist genau das, was Petrus hier anspricht. Er sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Und zuvor lokalisieren wir vielleicht unsere Probleme woanders. Vielleicht wie bei Petrus, der sagt, ja, er kommt aus dieser erfolglosen Nacht zurück und er ist vielleicht ernüchternd davon. Vielleicht lokalisieren wir auch unsere Probleme bei beruflichem Misserfolg. Oder bei unserer intellektuellen Begrenztheit für manche von uns. Wenn ich nur dieses Rätsel lösen könnte oder wenn ich nur dieses und jenes abschließend verstehen könnte. Vielleicht lokalisieren wir unsere Probleme auch in unserer Beziehung zu anderen Menschen. Vielleicht sagen wir uns, wenn ich nur stabile Beziehungen aufbauen könnte, wenn andere mich nur mögen können. Es gibt so viele Dinge, wo wir unsere Probleme lokalisieren in unserem Leben. Aber dann begegnen wir Jesus und auf einmal stellt sich uns ein anderes Problem dar, das eigentliche Problem. Dann weitet sich dieser Graben zwischen uns und Gott. Und in diesem Graben sind wir gefangen, ohne dass wir die Möglichkeit haben, aus diesem Graben mit eigener Kraft wieder herauszukommen. Und was wird uns dann helfen, mit Gott ins Reine zu kommen? Das ist das Problem, vor dem Petrus steht. Wir stehen an der Wand, wir stehen zurückgedrängt und wir stehen in Gottes Gegenwart und wir fühlen uns zerdrückt vor der Realität Gottes. Und wir wissen, wir können uns nicht durch unser Gott wohlgefälliges Leben aus dieser Situation wieder herausbringen. Und dann müssen wir mit Petrus und vielen anderen Personen in der biblischen Geschichte, die Gott so begegnet sind, wieder sagen, geh weg von mir. Deine Gegenwart wird auf einmal zu meinem Problem. Ich bin ein Sünder. Und hier machen wir einen Szenenwechsel. Schaut auf diese zweite Begegnung. In Vers 12 begegnen wir einem anderen Mann, dessen Name wir nicht kennen, voller Aussatz. Aussatz war damals natürlich also ein Problem, mit dem verschiedene Hautkrankheiten beschrieben wurden, aber es war vielmehr nur als ein körperliches Phänomen, als eine Krankheit, als das, was aus körperlicher Sicht an Problemen da mit sich kam. Aussätzige waren neben ihrem physischen Leiden religiös Ausgeschiedene, religiös Ausgeschlossene und damit auch sozial gemieden. Es war ein religiös-soziales Problem, zusätzlich zu dem physischen Problem, das sich hier stellt. Und wir können uns nur ausmalen, was das für psychologischen Effekt auf diese Menschen hatte. Menschlicher Kontakt mit gesunden Menschen war keine Option. Und wir lesen, wenn wir mal auf 3. Mose 13 und 14, ihr könnt es nachher nachschauen, blicken, sehen wir, wie das Leben eines Aussätzigen wirklich sich abgespielt hat. Es gibt dann diese eine Beschreibung, wie jemand, der realisiert, dass er unrein ist und damit sich von der Gemeinschaft, auch der religiösen, der geistlichen Gemeinschaft ausschließen muss. Er muss herumgehen und sagen, unrein, unrein. Was für eine Selbsterklärung. Und ein Kommentator schreibt sehr passend zu diesem Zustand des Aussatzes, und dieser Mann war voller Aussatz, sagt Lukas. Ein Kommentator beschreibt es als lebendigen Tod. Also dieser Mann machte sich keine Illusionen über seinen Zustand. Er wusste, dass seine Situation ausweglos war. Und Petrus begegnete Jesus inmitten seines beruflichen, gewöhnlichen Berufes. Er geht seinem Handwerk nach, begegnet Jesus und auf einmal wird er von Jesus überrascht. Aber dieser Aussätzige weiß genau, wie es um ihn steht. Er ist bedürftig. Er ist die Definition von Bedürftigkeit. Und so kommt er zu Jesus. Bei ihm ist es seine eigene Initiative. Und ähnlich wie bei Petrus fällt auch er vor Jesus nieder. Und was sagt er zu Jesus? Einer der wichtigsten Statements in diesem ganzen Abschnitt. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Er gibt sich rückhaltslos in Jesu Hände. Er sagt, alles worauf es ankommt, ist, ob du mich reinigen willst. Und denk mal darüber nach, was es aussagt über sein Jesusbild. Er sagt nicht, wenn du genug Macht hast, dann tu doch was. Wenn du die Kraft dazu hast, dann probier's doch mal. Er sagt, das ist für ihn zweifellos der Fall, dass Jesus die Macht hat. Er sagt, wenn du willst, du kannst mich heilen, wenn du nur willst. Es steht in deinen Händen. Jesus, wenn du willst, kannst du meine Situation verbessern. Du kannst meine Not beenden. Und hier sehen wir, dass unsere Leere, unsere Unreinheit, wie wir sie in diesem Mann sehen, unsere Leere gibt Raum für Gottes Fülle. Unsere Unreinheit bereitet den Weg für Gottes reinigende Gnade. Und unsere Sünde trifft auf seine Barmherzigkeit. Das sehen wir in diesen zwei Männern. Auf unterschiedliche Weise, aber am Ende ist es dasselbe Prinzip. Kommst du also heute Morgen in diesen Gottesdienst und vor Gott mit dem Wissen darum, wer du vor Gott bist? Stehst du in Anbetracht deiner Sünde, nicht nur der Sünde, die im abstrakten Raum sich irgendwie bewegt, sondern deiner konkreten Sünde und all dem Elend, zu dem diese Sünde führt, wie wir es in diesem Aussätzigen so klar beschrieben sehen, kommst du mit all dem zu Gott und sagst mit Petrus, eigentlich sollte ich nicht bei dir sein, Gott. Ich dürfte nicht in deine Nähe kommen. Aber nicht nur das, sondern kommst du dann auch wie der Aussätzige und sagst, wenn du es nur willst, dann kann ich rein werden. Du kannst es machen. Das sind die zwei wichtigsten Einsichten, die wir doch eigentlich jemals haben können. Ich bin vollkommen unwürdig, eins, aber Jesus kann mich reinmachen. Zwei. Und Jesus lässt uns nicht in der Luft hängen. Und das führt uns zu diesem zweiten Punkt. Er spricht auch zu uns, was Jesus uns zuspricht. Wir gehen nochmal zurück zu Petrus. Nicht nur er, sondern auch die anderen, die bei ihm waren, unter anderem auch zwei spätere Jünger, sind mächtig erstaunt. Wir haben dieses Erstaunen, das sehen wir bei Lukas immer wieder, auch unter der Volksmenge immer wieder gesehen, aber Erstaunen kann entweder zu einer Glaubensreaktion führen, oder es kann beim Erstaunen stehen bleiben. Wir können uns alle erstaunen über dieses und jenes, was Jesus tut, aber es kann unser Leben unbetroffen lassen. Aber bei Petrus führt es zu einer konkreten Reaktion. Er ist bloßgestellt. Er ist wie einer, der sich von Gott ertappt weiß. Wurdest du schon mal ertappt? So ist hier Herr Petrus ertappt von Gott. Nicht von einem Menschen, sondern von Gott selbst in Jesus. Und er kommt zu dieser Realisierung, die wir alle haben müssen. Ich bin ein sündiger Mensch. Und wenn diese Selbsterkenntnis einsetzt, dann gibt es nur noch ein Rettungsnetz. Und zu diesem Rettungsnetz hin führt uns die ganze Botschaft der Bibel. Ein einziges Rettungsnetz. Und das ist Gnade. Wir können uns vor Gott weder verstecken, noch ihm irgendwas vormachen. Wir sind in Gottes Gegenwart all das, was der Aussätzige hier auf so elende Weise zum Ausdruck bringt. Wir sind Ausgestoßene, wir sind Gottes Heiligkeit ausgesetzt und können uns zur gleichen Zeit nicht daraus selber befreien, so wie auch Petrus. Aber schaut doch mal auf Jesu Reaktion auf Petrus' Bekenntnis. Was ist seine Reaktion? Er folgt der Bitte von Petrus nicht. Er geht nicht weg. Er bleibt bei ihm im Boot. Vielleicht hast du schon mal diese Erfahrung gemacht, wo du dich mit jemandem hingesetzt hast und wo du Klartext gesprochen hast und deine Sünde wirklich bekannt hast. Vielleicht hast du gegen jemand anderen gesündigt, hast jemandem Verletzung zugefügt und es ist objektiv klar, wer der Schuldige ist. Und du bekennst diese Schuld vor dem anderen. Und was antwortet der andere? Er bleibt sitzen. Er bleibt da. Er zeigt dir Gnade. Das ist die Erfahrung, die Petrus hier macht. Wenn der heilige Sohn Gottes Petrus zeigt, wer er wirklich ist, bleibt er im nächsten Moment dennoch bei ihm im Boot. Und dann schauen wir wieder auf den Aussätzigen. Wie ist es bei ihm? Nach all den Vorschriften, die es im Gesetz gab, sollte Jesus sich eigentlich von ihm fernhalten. Nicht nur als der Sohn Gottes, sondern als der normale Mensch. Und jetzt ist es der Sohn Gottes, aber der sich nicht fernhält von diesem Aussätzigen. Er tut das, was wir in Vers 13 lesen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und gegenüber Petrus entgegnete er dann, der anderen Seite in Vers 10, fürchte dich nicht. Das sind Jesu Reaktionen auf diese zwei Männer. Ich will dich reinigen und fürchte dich nicht. Und das ist die große Sensation in Jesu Leben, die wir in den Evangelien beschrieben sehen. Aber es ist nicht nur das, was wir in einem Buch beschrieben finden, sondern auch das, was sich in unserem Leben ereignen kann. Der krasseste Ausdruck der Heiligkeit Gottes ist nicht im Alten Testament, sondern in Jesus. Aber zugleich ist der krasseste Ausdruck seiner Gnade auch an demselben Ort, in derselben Person, in Jesus. Diese Gnade wird uns zugesprochen. Gnade ist nie was, was wir kontrollieren können. Gnade ist immer was, was 100% auf die Initiative eines anderen zugeht, darauf angewiesen ist, auf die Initiative Gottes. Gnadenempfänger wissen immer um ihre Unwürdigkeit. Auch dann, wenn sie diese Gnade empfangen, werden sie dadurch nicht würdiger, sondern sie bleiben darauf angewiesen. Wir kommen immer unvorbereitet vor Gott. Und wenn wir unvorbereitet vor Gott kommen, mit unserer Schuld, heißt es, wir müssen von ihm getragen werden. Wir müssen von ihm getragen werden. Derjenige, gegen den wir gesündigt haben, muss uns die extra Bonus-Gnade und den extra Bonus-Vorteil verschaffen, dass er uns trägt. Und dass wir wissen können, er wird uns tragen. Und das heißt, all die anderen Sicherheitsmechanismen, auf die wir uns verlassen, unsere guten Werke, unsere Leistungen, unser Gutsein, unser vielleicht besser sein als die vielen anderen Menschen da draußen, wir lassen sie fahren. Ich bestehe nicht darauf, mich vor Gott als jemanden darzustellen, der ich nicht bin. Wir sagen mit Petrus, auf dein Wort hin, nicht auf mein Werk hin, auf dein Wort hin. Gnade entgeht unserer Kontrolle und macht uns im selben Moment bitterarm und reich beschenkt. Gnade macht uns im selben Moment bitterarm und zugleich überreich beschenkt. In Jesus sind wir die Ärmsten der Armen und dennoch die Reichsten der Reichen. Das ist, was Gnade mit uns macht. Es ist nicht Gottes Heiligkeit, die uns ultimativ demütigt. Denn Heiligkeit kann uns vernichten, aber sie kann uns nicht verändern. Es ist Gnade, die uns wirklich demütigt. Gnade berührt uns in unserer Unzulänglichkeit und führt uns zu Jesus wo er uns seine Heiligkeit schenkt. Aber auch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende, denn wem Jesus Gnade zuspricht, den beruft er auch. Und das sehen wir im dritten Punkt, wozu Jesus uns beruft. An diesem Tag hat sich also für Petrus alles von Grund auf verändert, denn Jesus vergewissert ihn nicht nur seiner Gnade, fürchte dich nicht, sondern im gleichen Moment sagt er, ich habe ein neues Lebensprojekt für dich. Von diesem Tag an, von nun an, auch eine schöne Redewendung bei Lukas immer wieder, von nun an wirst du Menschen fangen, sagt er ihm. Auf Griechisch kommt der Gehalt dieser Redewende noch etwas deutlicher zum Ausdruck, denn Jesus sagt hier sowas wie, du wirst Lebendiges fischen. Also im Gegensatz zu den Fischen, die man natürlich tot an Land ziehen will, wo das Ziel ist, eben sie nicht lebendig zu erhalten, sondern du wirst hier aber Lebendiges fischen. Menschen. Jesus macht Petrus zu einem Lebensretter. Denn diese lebensverändernde Begegnung mit Jesus soll er auch anderen ermöglichen. Und das ist die Logik des Evangeliums. Sobald wir davon erfasst sind, wollen wir es anderen weitergeben. Und das ist dieses wunderbare Bild des Menschenfischens. Aber bevor es um den Dienst geht, zu dem Petrus berufen ist, geht es zuerst um eine neue Gemeinschaft, in die er kommt. Gott ruft uns immer zuerst in seine Gemeinschaft, bevor er uns in seinen Dienst aussendet. Deswegen heißt es in Vers 11, und als die Boote ans Land gebracht wurden, verließen sie alles und folgten ihm nach. Das ist eine krasse Wende, denn wir sehen hier den lukrativsten Fischfang in seiner ganzen beruflichen Existenz für Petrus. Aber was macht er im nächsten Moment? Ein Kommentator, Leon Morris, schreibt dazu wirklich wunderbar. Sie verließen den größten Fischfang, den sie je in ihrem Leben gesehen hatten. Und der Fang war nicht so wichtig wie das, was er ihnen über Jesus gezeigt hat. Der Fischfang war nicht so wichtig als das, was sie über Jesus gelernt hatten in diesem Moment. Und so folgen sie ihm. Und diese Wende sehen wir immer wieder, wo Menschen Jesus begegnen und er sie neu macht. Dass aus dieser Begegnung wir nicht unverändert hervorgehen. Wir wollen Jesus nicht mehr für etwas anderes eintauschen. Also welche bleibende und sichtbare Veränderung hat das Hören des Evangeliums und die Begegnung mit Jesus Christus in deinem Leben gemacht? Führt diese Begegnung dich zu einem Verlangen danach, Gemeinschaft mit Jesus zu haben? Mündet es in einer neuen Freigebigkeit für die Gnade, die du empfangen hast, dass du anderen geben willst, führt es dazu, dass du anderen dienen willst, ohne davon selbst zu profitieren vielleicht. Gibst du anderen die frohe Botschaft der Erlösung durch Christus weiter? Und hier ist der springende Punkt, der uns demütigen muss und der mich demütigt. Nicht aus einfachem religiösen Pflichtbewusstsein, sondern aus einem befreiten Herz. Gnade befreit unser Herz und macht uns dankbar. Und daraus dienen wir. Wenn Gottes Gnade durch Jesus in unser Leben fließt, dann verändert es uns und sie verändert auch den Kurs unseres Lebens. Wir werden zu einem Zeugnis dafür, was wir erlebt haben. Und dieses Stichwort Zeugnis führt uns noch ein letztes Mal zur zweiten Erzählung. Was folgt dort? Dort gibt Jesus eine Anweisung. Nachdem der Mann vom Aussatz befreit ist, gebietet er ihm nicht, das Gleiche in aller Welt zu verbreiten. Und der Hintergrund für diese Handlung ist bei Jesus immer wieder, er will nicht falsche Messias-Vorstellungen bedienen, er will nicht irgendwie, dass Menschen ihre eigene Agenda auf Jesus überstülpen und sagen, oh, jetzt ist der Messias gekommen, jetzt werden unsere nationalistisch-jüdischen, antirömischen Ideale endlich wahr. Er will nicht dieses falsche Bild bedienen, deswegen hält er sich zurück. Aber trotzdem soll bekannt werden, was ihn an diesem Mann geschehen ist. Und deswegen sendet er ihn zu den Priestern und sagt, geh durch diese normale Prozedur, wie wenn jemand hinterhergestellt wird als Aussätziger, muss man sich den Priestern vorstellen, damit es bezeugt wird, was hier geschehen ist und dass er wieder aufgenommen wird in die Gemeinschaft. Und der Zweck dahinter ist auf der einen Seite, dass es ein Zeugnis dafür ist, dass Jesus das Gesetz befolgt. Denn er weist diese gesetzliche Reinigung hier an. Aber auf der anderen Seite kann es auch mehr bedeuten, dieses Zeugnis. Denn wenn dieser hoffnungslos Aussätzige von den Priestern als gereinigt bestätigt wird, was wird damit auch bestätigt, was Jesus an ihm getan hat? Das heißt, es ist ein Zeugnis dafür, was an dem Aussätzigen geschehen ist, durch die Begegnung mit Jesus. Und dann wird dieser Mann ein Zeugnis, ein lebendes Zeugnis dafür, was Jesus tun kann. Wie er diesen von Unreinheit gekennzeichneten nahe zu sich bringt, in seine heilige Gegenwart. So nahe, dass er seine Hand ausstreckt, um ihn zu berühren. Habt ihr vielleicht gemerkt? Denn Jesus muss niemanden berühren, um ihn zu heilen. Aber dass er es tut, ist so kostbar für uns. Es sagt so viel über Jesus und sein Herz aus, dass er diesen Aussätzigen berührt. Denn es geht nicht nur um seine Macht, Wunder zu tun, sondern es geht auch um seine Gnade, die wir empfangen sollen. Und er bringt uns diese Gnade zum Greifen nahe. Gottes heilige Gnade ist nicht fern abgeblieben. Gottes Gnade ist antastbar geworden in Jesus. Sie wurde konkret fassbar. Und am Ende so fassbar wie ein echtes Kreuz. Ein wirkliches Kreuz aus wirklichem Holz, an dem Jesus starb, um dir heute Gottes Gnade zu bringen. Und auch an diesem Sonntagmorgen kommt seine Gnade spürbar zu uns. Nämlich hier auf diesem Tisch, in sinnlichen Objekten von Brot und Wein, Saft, begegnet uns derselbe Herr, der bei Petrus im Boot geblieben ist und da seine Hand ausgestreckt hat, um den Aussätzigen zu berühren und ihn zu reinigen. Amen. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, wir danken dir für dein gutes Wort, in dem uns deine Gnade vermittelt wird, und beten, mach es in uns wirksam und lebendig, gerade auch jetzt, wo wir zu dir kommen, um von dir sichtbar und spürbar und fühlbar deine Gnade neu zu empfangen. Wir loben dich, unser guter Herr und Heiland Jesus Christus. Wir lieben dich und geben uns dir neu hin, weil du alles für uns gegeben hast. Amen.